Herzlich willkommen im Podcast mit den Kinderärzten Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Woche über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf als Kinderärzte bedeutet. Heute ist der Kinderarzt und erster Landesverbandsvorsitzender des BVKJs in Westfalen-Lippe, Markus Heidemann, bei uns zu Gast. Mit ihm besprechen wir verschiedene Themen, unter anderem die Optimierung der Honorarabrechnung in der Kinderarztpraxis. Außerdem sprechen wir über die Vorteile, seinen Kassensitz teilweise abzugeben und privat zu betreiben, sowie die Möglichkeiten unseres Berufsverbands, unsere aktuelle Situation als Kinderärzte gemeinsam zu verbessern. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich die Möglichkeit der privaten Abrechnung in der Kinderarztpraxis, um somit die Arbeit besser zu honorieren und auch dann den Beruf attraktiver zu gestalten und eben dadurch die Versorgung in der Zukunft sicherstellen zu können. Viel Spaß beim Podcast! Also, ja, herzlich willkommen beim Gesundheitszone-Podcast. Wir haben heute mal wieder einen Gast, und zwar ist das Markus Heidemann. Der ist selbst Kinderarzt, ich glaube in Detmold, ne, soweit ich das...
Bielefeld.
Detmold ist ein bisschen entfernt. Und hat ebenfalls noch Aufgaben beim BVKJ, ist dort im Honorarausschuss und auch erster Landesvorsitzender. Also, ja, kannst gerne mal sagen, ja, genau, ich habe schon grob gesagt, wer du bist, aber... wie du so arbeitest, wie deine Praxis so aussieht und was du auch im BVK jetzt so für Aufgaben hast, und dich mal kurz vorstellen.
Also, ich bin seit ungefähr 20 Jahren in der Praxis in Bielefeld, eine Gemeinschaftspraxis, bin damals eingestiegen bei zwei älteren Kollegen, die dann fanden, dass sie mal Verjüngung bräuchten für eine Kollegin, die ausgeschieden ist. Und in dem Zuge bin ich dann eigentlich ganz gut in die Praxis reingeschlüpft. Die Praxis lief gut, ich brauchte mich nicht um viel kümmern. Und doch ist mir irgendwann aufgefallen, irgendwas läuft da so wie seit Jahren. Und darüber bin ich dann im Prinzip auf diese Schiene gekommen, mich immer mehr in diese Gesundheitsfragen, Gesundheitspolitik reinzuknien, nicht alles zu akzeptieren, was irgendwie erzählt wurde, und mehr dann über verschiedene Sachen in den Berufsverband reingerutscht. Bin dann irgendwann Obmann geworden, also für den Bezirk in Bielefeld sozusagen der Sprecher. Bin dann in den Landesverband mehr und mehr reingerutscht, war im Landesvorstand und bin jetzt seit 4 Jahren Landesvorsitzender, jetzt gerade wiedergewählt worden für die nächste Amtszeit, und seit einiger Zeit eben über diese Landesverbandstätigkeit auch im Bundesverband aktiv, dort seit mehreren Jahren im Honorarausschuss, jetzt seit der letzten Wahl Honorarausschussvorsitzender zusammen mit dem Wolfgang Landendörfer aus Nürnberg. Und auf die Art und Weise versuchen wir halt eine ganze Reihe Sachen im Berufsverband eben zu bewegen. Und mein Schwerpunkt ist eben Honorar, wirtschaftliche Gesichtspunkte. Ich schreibe da im Kinder- und Jugendarzt hin und wieder Artikel zu wirtschaftlichen Sachen. Ich mache jede Menge Schulungen. Wir haben so einen Kompaktkurs Abrechnung, heißt der, wo ganz viele Leute schon waren. Der führt jetzt, glaube ich, zum 13. und 14. Mal laufen. Die nächsten 3 Termine sind schon ausgebucht. Das sind immer 2 Tage, wo ganz, ganz viel Abrechnung und sowas gemacht wird. Und solche Sachen mache ich halt im Berufsverband alles.
Ja, und schön, als du quasi angefangen bist, ich sag mal, genau, da stolpert man am Anfang vielleicht über einige Dinge, aber als du in der Praxis angefangen bist, wie hast du das so wahrgenommen, dass das mit der Abrechnung nicht stimmt? Also hast du irgendwie gemerkt, okay, man verdient irgendwie zu wenig die Stunde? Ich habe jetzt hier eben auch gesehen, diese 225 bis 250 Euro soll man die Stunde schon irgendwie hinbekommen. Und dann kommt man schnell dazu, dann hat man irgendwie nur 3 Minuten für ein Kind. Wann ist dir das zum ersten Mal aufgefallen? Weil, oder du warst anfangs angestellt oder gleich quasi, hattest du gleich einen Sitz inne?
Ja, ich bin erst angestellt angefangen worden, weil ich meine Weiterbildung noch zu Ende bringen musste in der Praxis. Bin damals aus Kiel in der Uniklinik sozusagen geflüchtet, was ganz witzig war, und dann nach Bielefeld gegangen. Und am Anfang angestellt, interessiert einen das natürlich nicht so sehr, hatte dann auch so einen Einstieg, der über Prozente langsam stieg. Das war eine Dreierpraxis. Und irgendwann, bis ich dann bei meinem Drittelanteil war, das hat ein paar Jahre gedauert. Aber eben bei der Abrechnung mit EBM, da sind halt so viele Dinge, die irgendwie widersprüchlich sind, die komisch sind, die einfach nicht so passen. Damals wurde dann irgendwie DMP eingeführt, was völlig absurd ist von der Vergütung her und anderen Dingen. Und ich bin halt eben so jemand, der dann auch, wenn irgendwas Unfug ist, dann auch versucht zu widersprechen und nicht jedem Unfug mitzumachen, nur weil irgendwo steht, man solle das doch bitte so tun.
Und kannst du mal ganz kurz sagen, für alle, die vielleicht jetzt nicht Mediziner oder Kinderärzte sind, wie bist du da drauf gestoßen zu sagen, okay, da muss ich vielleicht was ändern oder ich muss was ändern? Und nochmal ganz kurz für alle Beteiligten, wer verhandelt da eigentlich mit wem? Also du sagst, du bist im Honorarausschuss, abrechnen tun wir über die KV. Wie kommt dann im Prinzip das Honorar zustande? Also
In der Praxis, was mir aufgefallen ist, sind halt eben, diese Regeln sind teilweise absolut absurd. Wenn du das abgerechnet hast und dann dieses noch abrechnen willst, aber das noch nicht hattest, dann darfst du das nächste nicht machen. Das ist sozusagen, ich könnte es auch mit Nummern hinterlegen, aber völlig absurde Regeln. Wenn jemand versucht, diese Regeln, die wir alle anwenden, jeden Tag mit Logik zu verstehen, dann verzweifelt man einfach ganz, ganz schnell. Ich hatte jetzt am Wochenende gerade ein Seminar über Unfall-GOE, also die Abrechnung, die wir machen müssen, wenn wir Schülerunfälle abrechnen. Und meine Frau war mit vor Ort, die hat sich das mal angehört, die hat gesagt, ich habe das alles verstanden, aber das ist doch völlig absurd, was ihr da macht. Und das war eigentlich noch die logische von den Gebührenordnungen. Also die Kassenabrechnung ist noch viel, viel schlimmer und auch die GOE ist nicht mehr zu ertragen. Aber das sozusagen dazu. Und ich habe halt immer Fragen gestellt und merkte auch, dass die älteren Praxispartner es oft nicht beantworten können, außer den Satz, den man immer sagt, ja, das haben wir immer so gemacht. Mhm. Ich habe da bei der KV so einen Paten gehabt, der dann sozusagen Ansprechpartner war, habe dann gefragt und habe irgendwann gemerkt, ja, das ist ein halbes Jahr bis in der Praxis und du fragst den Paten immer Sachen, die der eigentlich auch nicht weiß, die du aber dann andersweitig rauskriegst. Also das heißt, das war so dieses Forschen dabei. Mhm. Die zweite Frage, die du gerade gestellt hattest, war ja eben, wie kommen wir zum Honorar, was macht der Honorarausschuss? Wir als Berufsverband haben nichts, was wir verhandeln können direkt. Wir verhandeln mit keiner Kasse oder sonst was, aber wir nehmen natürlich Einfluss darauf, was da passiert und versuchen eben Bedingungen hinzukriegen. Und viele haben mitgekriegt, dass die Kinder jetzt entbudgetiert sind und wir das voll ausgezahlt kriegen. Und das ist halt schon was, was man auch dem Berufsverband zu einem ganz, ganz, ganz großen Anteil zugute schreiben müssen. Das wäre nie gekommen, wenn der Berufsverband das nicht klug begleitet hätte. Und das wäre auch anders gekommen von der Ausleben, wenn nicht ein paar Leute im Berufsverband eben ganz, ganz, ganz eng da dran gewesen wären und gesagt hätten, hier, da müssen wir aufpassen und das muss so laufen. Und dann kommt es so. Und Herr Lauterbach hat es irgendwann versprochen im Bundestag in der Rede. Und dann hat er aber so eine Ausflucht gemacht und gesagt, ja, ja, das sollen mal dann KV und Kassen miteinander regeln, wie das denn so wird. Und hat sich wieder rausgezogen. Und dann ist er halt eben doch mit, ja, Druck und gleichzeitig auch freundlichem entgegengekommen, dazu bewegt worden. Nein, er muss es jetzt umsetzen. Mhm. Und daraufhin haben wir dann ja zwei Quartale in diesen furchtbaren Winterinfektwellen alle Luftwegsinfekte bezuschusst gekriegt mit einem Betrag. Und dann kam die Entbudgetierung, die uns Kinder und Jugendärzte natürlich auch tatsächlich gut tut. Nicht die Probleme löst, die grundsätzlich da drin sind, aber gut tut.
Ja. Bei der Entbudgetierung. Ganz kurz mal mit dem, genau, also eigentlich könnte man es mal am Beispiel der Meningokokken-B-Impfung mal einmal kurz durchfragen, weil das ist ja etwas, also was ja im Prinzip von Patienten und anderen Menschen kein Mensch versteht. Wir haben am 1.1. die Empfehlung der STIKO bekommen, dann ist es im Mai, glaube ich, durch den Bundesausschuss gegangen und wir rechnen es in der Praxis immer noch als Privatleistung ab, weil wir aber noch keine Ziffer haben, so.
Jetzt frage ich mal ganz frech zurück, ist das denn jetzt gut oder schlecht?
Gut. Naja, im Prinzip ist es für uns noch gut, weil wenn ich höre, dass wir für die Impfung nahe 8 € noch was kriegen, da kann ich im Moment mehr abrechnen.
Genau.
Aber im Prinzip fragt man sich ja auch so ein bisschen als Praxisinhaber und als Eltern, wo ist denn das Problem da jetzt gerade?
Naja, das Problem ist genau bei den 8 €.
Ja, und, genau.
Die Kassen sind natürlich total locker damit umgegangen und haben auch gesagt, kein Problem, ihr kriegt die 8 €, wie ihr für alle Einzelimpfungen kriegt. Wobei das schon relativer Unfug ist, diese Bewertung. Denn eine Einzelimpfung, das ist immer eine Spritze. Auch die 6-fache Impfung ist eine Spritze. Und ob ich eine 6-fache Impfung gebe oder eine Einzelimpfung gebe, macht eigentlich nicht so viel aus. Das, was entscheidend ist, ist eigentlich die Beratung der Eltern, die ich machen muss. Und die Beratung bei einer 6-fache Impfung ist natürlich so, dass man sagen kann, okay, ich muss zu 6 verschiedenen Krankheiten aufklären. Aber über Tetanus fragt eigentlich kaum einer was und viele anderen Sachen fragt eben auch keiner was. Aber bei Meningokokken B ist eben was Neues. Oder als vor ein paar Jahren HPV da war, ist es was Neues. Mhm. Und wenn jetzt RSV kommt, ist es was Neues. Das heißt, die Fragen der Eltern, das Vorwissen der Eltern, ist eigentlich viel geringer. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir akzeptieren diese 8 € nicht. Und wir haben tatsächlich auch als Berufsverband, und da muss ich uns jetzt loben, der Steffen Lüder vor einigen Folgen hat ja schon gesagt, in dem ersten hättet ihr so ein bisschen BVG-Bashing betrieben. Das sozusagen habe ich auch gehört.
Das war Alex, das war Katrin Zwan.
Okay. Aber das ist halt eben so, dass wir sagen, nee, da haben wir eben jetzt tatsächlich alle KVen angesprochen und alle Landesvorsitzenden und alle Landeshonorarbeauftragten, also die ganze Struktur in Gang gebracht und gesagt, bitte, bitte, jetzt schließt niemand einfach so einen 8-Euro-Vertrag aus Gedankenlosigkeit ab, sondern wir rechnen jetzt ab zu einem Preis, der völlig legitim ist und der eben nicht nur den Peaks bewertet, sondern die ganze Aufklärungsarbeit und alles drumherum. Wir müssen ja auch die Abrechnung jetzt so machen. Und natürlich ist dieser Aufwand, den wir jetzt treiben, auch dann auch wieder ein Kostenfaktor, aber der ist halt eben jetzt inkludiert. Und wir haben eben die Verantwortung für die Impfstoffe auch. Wenn uns ein Impfstoff runterfällt oder irgendeine MFA oder auch wir Ärzte machen mal einen Fehler, dann ist dieser Impfstoff eben weg zum Wegschmeißen. 120 Euro weg. Wenn ich nur 8 Euro kriege, wie viel Impfungen muss ich machen, um diesen einen Impfstoff zu ersetzen, der mir kaputt gegangen ist? Wenn ich jetzt eben 39 Euro kriege, was so das Mindestmaß ist für eine Impfung, oder bei älteren Kindern 32, nach GE, also der Gebührenordnung für Ärzte, dann ist das eben eine Sache, wo ich wie jeder Kaufmann, der seine Ware da hat, eben sagt, ich kriege auch fürs Lagern, für auch eventuellen Verwurf oder Vergessen von Verordnungen, Fehlern, das wieder rein. Das heißt, es muss einkalkuliert werden.
Genau, aber ich finde halt, dieses Feilschen ist irgendwie ja so anstrengend. Ne? Ich meine, ich sehe es genauso, dass wir irgendwie gerade Glück haben, dass es jetzt noch keine Ziffer für diese Meningokokken-B-Impfung gibt. Bei anderen Impfungen habe ich jetzt auch mal nachgeschaut, ich weiß nicht, auch Masernumsröteln oder Masernumsröteln-Windpocken, dann sind es mal 8,43 Euro oder 12,22 Euro und alles ja auch ewig irgendwie nicht geändert, schon immer so dastehen. Und das bildet ja die Arbeit, die wir leisten, überhaupt nicht ab. Und jetzt frage ich mich natürlich schon, zum Beispiel auch bei FSME-Impfungen, ist es ja auch so, wenn die innerhalb Deutschlands irgendwie reisen, dann übernimmt es die Kasse. Da verdienen wir eigentlich gar nichts oder irgendwie diese 10 Euro. Wenn die jetzt nach Schweden fahren, dann ist es irgendwie eine IGE-Leistung und vielleicht eine Reiseimpfung, dann verdienen wir Geld. Aber also das widerstrebt mir so, dieses ewige da aushandeln und überlegen, was ist wirtschaftlich besser als Kinderarzt. Also
ist ein wunderbares Beispiel, das ist total blöd. Ihr von euch nach Kiel, von Kiel fahren ihr nach Schweden. Genau. Aber wenn jetzt zum Beispiel nach Österreich fahren, ist Auslandsreise und ich müsste FSME als Privatleistung abrechnen. Steigen die jetzt aber im Bayerischen Wald aus dem Auto aus, setzen sich zum Beispiel auf die Wiese irgendwo im Gebüsch, dann haben sie Anspruch drauf, dass es doch eine Kassenleistung ist. Mhm. Weil im Bayerischen Wald besteht FSME-Gefahr und ich brauche dann halt eben den Schutz. Das gilt nicht, wenn ich in Kiel auf die Fähre steige und nach Göteborg fahre, aber es gilt eben, wenn ich in den Bayerischen Wald fahre. Also eine völlig absurde Konstruktion, wo man einfach sagen kann, du kannst nur den Kopf schütteln. Und der Unterschied im Preis sind eben als Einzelimpfung 8 Euro und noch was, je nach KV-Bezirk, in dem man tätig ist. Manchmal sind es nur 7,50 Euro, manchmal sind es 8,50 Euro. Oder eben eine normale Privatabrechnung, die dann eben 30 Euro x, je nach Alter des Kindes oder des Erwachsenen, die man ja auch mitimpfen kann, dann bedeutet. Ist es ein Kind, kann ich gleichzeitig noch gucken, ob es einen Schnupfen hat und das abrechnen, dann habe ich eine Fallpauschale. Versichertpauschale ist es ein Erwachsener, darf ich keine Versichertpauschale abrechnen als Kinderarzt, kann also nur die Impfleistung kriegen. Macht das der Hausarzt, kann er für Erwachsene und für Kinder die Versichertpauschale abrechnen, wenn er dann guckt, ob noch irgendwas anderes ist. Also Regeln, die eigentlich vernünftige Menschen weder nachvollziehen können, noch so schreiben würden, aber die sich im Laufe der Jahre durch so ein Flickwerk immer weiter eingestellt haben.
Genau, und jetzt wäre meine Frage, habt ihr in der Praxis so eine IGE-Liste, also Leistungen, die bezahlt werden müssen, wenn man die in Anspruch nimmt? Das sagt mein Mann immer. Ihr braucht eine IGE-Liste, wenn ihr beratet. Wir machen ja irgendwie Ernährungsberatung bei diesen ganzen Eltern, die sich vegan ernähren. Also wie viele Kinder haben wir, die Vitamin B12-Mangel haben? Man erklärt. Und da denke ich immer, man kriegt da ja gar nichts für. Und es ist super zeitaufwendig und ja auch super wichtig. Es ist ja nichts, wo ich sage, gut, ja, ist mir jetzt eigentlich egal, ob die jetzt irgendwie einen Fahrradanhänger oder einen Fahrradsitz benutzen, sondern es geht ja wirklich um Sachen, die irgendwie auch wichtig sind und medizinisch notwendig. Und da, wir haben da nichts. Gut, wir haben so eine Gesprächsziffer hat man, die kann man auch zweimal nacheinander abrechnen. Aber gibt es da bei euch vielleicht eine Liste, wo man sagt, so was weiß ich, diese 20 Dinge, die können Sie gerne in Anspruch nehmen, aber das kostet dann irgendwie 50 Euro pro halbe Stunde oder so?
Also wir haben keine Preisliste im Wartezimmer hängen, wo dann jetzt irgendwie sozusagen die Leute bestellen können wie im Restaurant und dann sagen, ich hätte jetzt gerne noch mal 10 Minuten Kindersitzberatung und 15 Minuten sozusagen allgemeine Erziehung und dann nehme ich noch mal einmal die Impfung gegen so und so. Also so bitte nicht. Aber natürlich versuchen wir das einzuhalten, was das sogenannte WANS-Prinzip ist. WANS steht als Abkürzung da, ist sozusagen so ein Ärzteslang für den Paragraphen 12 des Sozialgesetzbuchs. Da steht drin, Patienten dürfen nur Leistungen beanspruchen, die wirtschaftlich ausreichend, notwendig und zweckmäßig sind. Und das sind die Abkürzungen WANS dabei.
Kann das heißt, ich nicht.
Genau. Soll ja auch noch was rüberkommen hier.
Ja, super.
Ja. Also WANS. Und wenn diese WANS-Regelung sozusagen da ist, dann heißt es, also es muss wirtschaftlich ausreichend, notwendig und zweckmäßig sein. Jetzt kann man sich mal fragen, wenn jetzt Eltern unbedingt vegan leben wollen, ist das eine Krankheit? Ist das notwendig? Oder, ja, also, wer vegan ist, würde natürlich sagen, er könnte kein Stück Fleisch essen, aber rein medizinisch gesehen könnte er ja sich auch zumindest vegetarisch ernähren und sonst was dabei. Wenn ich also jetzt die Untersuchung mache bei einem Kind, das vegan ernährt wird, Vitamin B12 oder das Holotranscobalamin, was man bestimmen muss dabei, was übrigens sowieso nur eine Kassenleistung ist, dann ist es absolut notwendig, dass die Eltern das bezahlen. Es ist ja sogar noch absurder. Es gibt bei uns einen Laborbonus, der uns gestrichen wird als Ärzten, wenn wir zu viel Labor anfordern oder auch nur mittelmäßig viel Labor anfordern. Und der ist bei uns Kinderärzten durch einen Rechenfehler oder verschiedene Rechenfehler so komisch gestaltet, dass für jeden Euro, den wir ausgeben in einem bestimmten Bereich, das betrifft ungefähr die Hälfte der Kinderärzte, die in diesem Bereich liegen, wird uns 1,06 € abgezogen. Das heißt, es wäre für uns günstiger, wenn wir in diesem Bereich Labor bestimmen, dem Laborarzt gleich Bargeld mitzugeben und es nicht abzurechnen durch den, als es sozusagen auf den Überweisungsschein draufzuschreiben und das zu machen. Das ist, wenn es notwendige Diagnostik ist, natürlich eine Sache, die blöd ist. Das heißt, da machen wir es dann und liegen irgendwo in diesem Mittelfeld des Laborbedarfs. Aber wenn dann eben Eltern ankommen und sagen, mach doch mal noch ein Vitamin D mit. Ich habe so das Gefühl, das Kind ist zu wenig draußen gewesen. Oder eben, ich glaube, dieses und jenes ist dabei. Und könnten wir nicht noch mal das bestimmen? Und überhaupt, der hat so dünnen Stuhl. Sind da nicht irgendwelche Viren drin, die komisch sind? Und was auch immer so Eltern an Wünschen haben, was ja aus der Sicht der Eltern erstmal total verständlich ist. Oder eben auch der Veganer, der sagt, ich brauche bitte jetzt nochmal Vitamin B12 und Holotranscobalamin, dann ist das was, was in dem Fall tatsächlich der Arzt bezahlt. Nicht die Katze, sondern der Arzt. Und auch wenn ich das auf dem Überweisungsschein draufschreibe. Und ich habe echt keine Lust, die Leistung meiner Patienten zu bezahlen. Deswegen die Eltern.
Nee, genau, das machen wir auch so. Also wir lassen dann den Laborauftrag quasi, dieses Holotranscobalamin, HTC oder Vitamin D, das müssen die schon auch bezahlen. Aber bezahlen die dann bei euch auch nochmal extra für die Abnahme, die Blutabnahme oder so? Okay.
Ich wollte ja sonst gar nicht Blut abnehmen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich muss sowieso eine Blutabnahme haben, dann ja, aber wenn das eben Wunsch ist, dann das.
Genau. Und ich hab die Erfahrung gemacht, ehrlich gesagt, wenn man den Eltern das dann einmal vorrechnet, ja, also wir sagen dann ja schon häufiger, Mensch, gut, ihr Kind ernährt sich vegan. Wenn sie das möchten, dann haben wir da ne die Ziffern und dann wird denen gesagt, so und so viel kostet das. Ist das dann plötzlich ja dann doch manchmal nicht mehr so ganz so wichtig.
Genau, also wie gesagt, wenn es 30 € Laborkosten sind, dann gibt es nur die Wahl, bezahle ich das als Arzt oder die Eltern? Das sage ich den Eltern auch genau so. Und ich sage einfach, ich habe keine Lust, das zu bezahlen für sie. Das mache ich einfach nicht. Also müssen sie es bezahlen. Die Kasse bezahlt es nämlich eben nicht. Das ist eben der häufige Trugschluss. Können wir vielleicht nachher nochmal machen, eben mit dieser befreienden Wirkung, wie die Kassen bezahlen. Und natürlich haben wir auch noch andere Igelleistungen. Wir bieten zum Beispiel den Eltern an, dass wir sagen, bei der U8, bei der U9 machen wir eine ausführliche Entwicklungsdiagnostik. Das heißt, es gibt standardisierte Testverfahren, zum Beispiel den ET6-6 oder den UEMA3. Und die Eltern, die das gerne möchten, können bei der Vorsorge so eine Testung haben. Dabei lernt man unheimlich viel über das Kind. Die Eltern sind manchmal erstaunt, was das Kind kann oder auch, was wir herausfinden, was das Kind nicht kann, wo die sagen, jo, das ist ja genau das, was ich auch immer entdecke, und das aber mal so gesehen wird. Und das ist eine total beliebte Leistung und das berechnen wir dann halt natürlich privat. Und Vorsorge läuft halt dann nebenbei und die Testung bei der Vorsorge sparen wir sogar noch ein bisschen Zeit und Mühe ein, aber dafür ist die Vorsorgeleistung halt eben deutlich aufgewertet gegenüber dem, was wir machen. Ganz viel, was viele Praxen machen, ist viel mehr, als wir eigentlich von den Kinderrichtlinien müssten. Und da müssen wir vielleicht auch hinkommen, dass wir nicht nur darüber jammern, dass unsere Honorare manchmal für bestimmte Leistungen zu klein sind, sondern auch gucken, was müssen wir eigentlich wirklich machen und was machen wir dann da?
Genau, also so, das wäre für mich auch nochmal so eine Vorsorge, meinetwegen eine U8. Wäre jetzt Interesse einfach mal so meinerseits, wie viel Zeit planst du als Arzt da ein, also für dich jetzt? Die machen meinetwegen Hörtest, Sprachtest und so weiter bei einer MFA. Dann kommen sie zu einem rein, man guckt sich die Sachen an. Wie taktet ihr die? Das wäre mal so mein persönliches Interesse, ehrlich gesagt.
Also wir takten die im Kalender, glaube ich, mit einer Viertelstunde.
Ja, okay.
Bis 20 Minuten. Wobei das nicht immer heißt, dass ich diese Zeit nutze. Manchmal verliere ich und eine Vorsorge dauert deutlich länger. Manchmal gewinne ich aber auch, ich bin deutlich schneller, aber dadurch, dass das Wartezimmer natürlich immer ein bisschen noch was bietet, ist das dann aufgefangen und ähnliches. Das heißt also, das kommt immer ein bisschen auf die Vorsorge drauf an. Eine gut laufende U5 oder U4 geht mal sehr schnell. Eine U3 kann auch mal sehr, sehr lange dauern, wenn das neue, besorgte Eltern sind. Das kann man immer nicht so kalkulieren, da haben wir sicher auch ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Und ich mache es eben auch so, dass ich meine Praxis inzwischen sozusagen meine Tätigkeit geteilt habe. Halb versuche ich eine Privatsprechstunde aufzubauen und halb eben Kassenpraxis. Und natürlich ist da auch ein Unterschied drin, denn die Eltern sollen dafür, dass sie vielleicht auch sagen, ja, ich nehme ein bisschen mehr Geld in die Hand und zahle das privat. nehme zum Beispiel eine Zusatzversicherung, die auch im ambulanten Bereich zahlt. Und dann habe ich natürlich auch Anspruch, dass es vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe läuft und ein bisschen ausführlicher läuft.
Wie kommt das so bei Kollegen an? Was sagen die dazu? Also sagen die so, ja, keine Ahnung, finden die irgendwie gut, dass du jetzt halb privat machst, halb kassenärztlich? Also ich finde es super, weil anders ändert man gar nichts, glaube ich, wenn wir alle so weiterarbeiten wie bisher.
Ich weiß nicht, wie das bei Kollegen im Einzelfall ankommt. Viele wagen dazu nichts. Und ich habe natürlich über diese langjährige Tätigkeit als Obmann und Landesvorsitzender vielleicht auch so ein bisschen so eine Position, wo dann über sowas nicht ganz so gemeckert wird, wie wenn das irgendwie so ist. Aber was die hinter meinem Rücken darüber sagen oder so, weiß ich nicht.
Und
aber
wann hast du das entschieden?
Letztendlich ist es meine persönliche Entscheidung, weil ich eben gesagt habe, ich möchte aus dieser Kassenmühle immer schneller und schneller arbeiten rauskommen. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich setze das jetzt um, im Prinzip jetzt Ende letzten Jahres. Und natürlich brauchst du was auch Aufbauzeit, weil Patienten das nicht gewohnt sind. Ja, dann kommen ganz viele Patienten und sagen, finde ich ja total gut, aber mich behandeln sie doch noch ganz normal weiter. Und in Ideen. Das ist halt dann, was kommt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel dadurch Freiräume gehabt, dass eine Praxis auch geschlossen hatte und wir eben gesagt haben, wir nehmen jetzt Patienten auf, die eben privat versichert sind.
Ja.
Mhm. Und ich nehme niemanden was weg. Das war ein Kollege, der seine Praxis beschlossen hat, ohne Nachfolger, beziehungsweise mit einer Nachfolge, die halt so schlecht und wackelig war, dass es eigentlich nicht funktioniert hat. Mhm. Und jeder andere kann ja auch Privatpatientenräume einräumen, kann dieses Konzept mitgehen. Und wenn es mehr mitgehen würden, dann wäre die Versorgungslage noch desolater. Die ist hier bei uns sowieso desolat. Es findet keiner irgendetwas an Kinderärzten, die, wenn die Terminservicestelle angerufen wird, vermitteln die Vorsorge U3 in 100 Kilometer Entfernung.
Ja, krass.
Und insofern hat man die Möglichkeit, fahre ich für eine Vorsorge nach Münster oder Osnabrück oder suche ich mir einen Kinderarzt vor Ort und schließe vielleicht eine Zusatzversicherung ab oder mache sonst was. Das ist tatsächlich noch schwierig. Beim Zahnarzt fragt, glaube ich, keiner mehr, muss ich da jetzt meine Flommen zuzahlen? Beim Frauenarzt, beim Hautarzt hängt die Preise sowieso im Wartezimmer. Ja. Beim Kinderarzt ist es noch echt ungewohnt für die Eltern. Aber wenn man nicht anfängt, dann wird es auch nichts. Ich habe das Gefühl, das ist ein Weg, der funktioniert auf Dauer, aber er braucht tatsächlich noch Zeit, es umzusetzen, weil es überhaupt nicht bekannt ist.
Ich glaube, es hat ja auch mal ein bisschen was damit zu tun, wo du deine Praxis hast, ne? Also in welchem Gebiet und ja, können die Eltern sich das leisten, können sie sich das nicht leisten, dann zu sagen, gut, ich bezahle das jetzt privat. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, am Anfang, wenn du sagst, du hast die Abrechnung dir so angeguckt und hast da viele Sachen gesehen, die du nicht gut fandest oder die dir nicht schlüssig waren, was letztendlich, hast du irgendwas geändert? Hast du dich da so reingekniet, dass du es mehr verstanden hast oder?
Ich habe schon versucht, dann sozusagen die Sachen, die damals galten, das waren noch andere Versionen des EBMs, der hat sich auch mehrfach geändert dabei, dann eben so anzupassen, dass es schon auch optimal ist und dass man so die kleinen Fehler der Abrechnung eben vermeidet. Und da bin ich dann halt eben doch auch, glaube ich, über die Jahre relativ gut und fit geworden. Das ist jetzt schwierig, das in so einem Podcast darzustellen. Aber deswegen ist es ja auch ein Grund, warum ich eben dann doch relativ bald auch Abrechnungsschulungen und solche Sachen habe. Und eben mit diesem zum Beispiel Kompaktkurs oder wir haben so ein anderes Format. Das ist eine Online-Schulung, die einmal im Monat dienstags abends läuft. Die heißt 100 Minuten Abrechnung.
Ja, habe ich schon gesehen.
Ein Thema dann durchkauen, also zum Beispiel Gespräche richtig abrechnen. Dann aber egal, was für ein Gespräch, ob das jetzt psychosomatisch ist, ob das ein Allergiegespräch ist, ob das ein privates oder nicht privates Kind ist. Also alles, was damit zu tun hat oder Allergiediagnostik oder Allergiebehandlung, Maßnahmen dann komplett abzurechnen. Und diese Themen sind bei den Kollegen total begehrt, weil es einfach ein so unübersichtlicher Bereich ist, das abzurechnen, dass ganz viele einfach auch Geld liegen lassen und deswegen einfach auch natürlich Geld verschenken. Wenn sie Leistungen erbringen, die ich nicht abrechne, dann hätte ich sie auch gar nicht erbringen müssen, weil sie einfach mich wirtschaftlich nicht weiterbringen. Und das ist das Blödste, was man machen kann, dass man so schnell arbeitet, dass man nachher die Zeit zum Abrechnen nicht mehr hat.
Nochmal, also genau das zur Abrechnung, nochmal so eine andere Frage. MFAs ist ja bei uns irgendwie ein großer Mangel, ist bei euch ja wahrscheinlich auch so. Also medizinische Fachangestellte, die eben ja viele Aufgaben ja auch mithelfen, mit übernehmen bei Blutentnahmen, Vorsorgen vorbereiten und so weiter. Hast du da auch gemerkt, seitdem du das quasi getrennt hast oder aufgesplittet hast, halb KV, halb private Sitz, dass man da einfach doch auch ein bisschen mehr Spielraum hat, sei es das Gehalt anzupassen, sei es mal einen freien Nachmittag zu geben oder hattest du da noch nie ein Problem quasi
Mit Mitarbeitern? Ist eigentlich nichts, was da passiert. Mitarbeiter ist immer ein schwieriges Thema für ganz viele Praxen dabei und wir haben die glückliche Situation, dass wir ein total stabiles Team haben, was wir schon sehr, sehr lange haben und einfach keinen großen Wechsel haben. Wir haben Mitarbeiter hier in der Praxis, die sind länger da als ich und ich bin, wie gesagt, jetzt über 20 Jahre da. Und das ist einfach dann natürlich Gold wert. Und die fühlen sich hier hoffentlich eigentlich immer ganz wohl. Und natürlich haben wir auch mal welche, die gehen oder wegziehen oder Kinder kriegen oder auch dazukommen. Aber das ist eigentlich ganz stabil. Nur das wirkt sich natürlich jetzt nicht auf die Mitarbeiter aus, die man braucht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diese Privatpraxis haben, dann bedeutet das eben, ich habe schneller Termine frei. Das heißt aber auch, ich muss eine gewisse Flexibilität vorhalten, um dann die U8 eben nicht erst in 4 Monaten anbieten zu können, sondern sagen können, nächste Woche können wir die auch machen.
Und dafür haltet ihr wahrscheinlich ja Termine jetzt frei und guckt dann, wie das also genutzt wird, ne? Denke ich mal.
Das ist im Moment noch sozusagen im Aufbau, das ist also längst nicht alles genutzt, das muss ich einfach auch sagen. Das ist nicht so, dass man jetzt einfach umschaltet und sagen die Leute, ja super, ich bezahle jetzt privat. Wollte ich immer schon mal machen, sondern das ist etwas, was ich jetzt glaube, über die nächsten 1-2 Jahre wahrscheinlich immer mehr aufbauen werde. Und wenn das läuft, dann bedeutet es aber eben auch, dass ich den Kassenanteil noch weiter reduzieren kann.
Ja. Verstehe ich.
Und sag mal, wir haben jetzt als Thema so ein bisschen einmal Kinderarztpraxis und vielleicht gehen wir nachher gleich nochmal auf den Berufsverband ein. Wenn es jetzt tatsächlich um die Praxis geht und auch um die Abrechnung, was würdest du denn jetzt, also ich meine, ich mache das jetzt gerade seit 3 Jahren, jemanden als Tipp geben? Also ich sag mal, jemand, der jetzt in der Praxis gerade neu ist oder auch tatsächlich, wenn jemand kommt und sagt, du, ich möchte da jetzt einen Sitz kaufen, soll ich das eigentlich machen?
Also es gibt verschiedene Angebote, erstmal sich schlau zu machen. Ich glaube, dass die KV-Paten und was die KV anbieten, sehr durchwachsen von der Qualität sind. Auch da ist die Beratung so, dass man sich längst nicht mehr darauf verlassen kann, was die einem erzählen. Und wenn ich wirklich eine kritische Frage habe, dann sollte ich mir das schriftlich geben lassen, sonst bin ich nachher aufgeschmissen, weil keiner mehr weiß, was es ist. Ich würde jetzt, ohne sozusagen im Eigenlob da zu schwelgen, sagen, dass das, was wir anbieten, zurzeit mit unseren Kursen, den Kompaktkurs Abrechnung, genau das ist, was man machen sollte, wenn man so ein halbes Jahr oder ein Jahr in der Praxis ist, spätestens dann, weil wenn man es noch später macht, dann weinen die Leute immer so sehr, was sie schon an Geld verschenkt haben in den Jahren, wo sie das nicht wussten. Vorbereiten, davor ist noch dieser Freischwimmer-Workshop, der eben von dem Steffen Lüder, den ihr schon zu Gast hattet, oder eben auch von dem Wolfgang Landendörfer aus Nürnberg angeboten wird. Ich hatte in Westfalen-Lippe auch mal so ein Angebot, aber da bin ich im Moment einfach zu ausgelastet, als ich das schaffen würde. Das sind einfach Sachen, die wirklich gut sind, die Workshops. Dann ist es total gut, wenn man eben Kollegen findet, die länger dabei sind, mit denen man mal gemeinsam seine Abrechnung und vor allen Dingen die Abrechnungsunterlagen, wenn man sie wiederkriegt, durchguckt und einfach vergleicht. Und dann sieht man, warum habe ich so wenig Gespräche abgerechnet? Warum habe ich Entwicklungsdiagnostik abgerechnet? Wie viel hat der abgerechnet? Und da eben jemanden suchen, der möglichst erfahren ist, der vielleicht auch so ein bisschen abrechnungsmäßig da gut dasteht, nicht so einen gleichgültigen Kollegen, der aber sagt, doch, reicht Geld, reicht immer. Und dann einfach gucken, was kann man optimieren. Ja. Und so eine Beratung kann man eben auch im Umfeld am besten haben von Leuten, die in der gleichen KV sind, weil da die Regeln doch immer auch nochmal in Feinheiten ein bisschen anders sind. Ja, und das kostet Geld für junge Kollegen, die das machen. Das ist auch aufwendig an Zeit. Aber wenn man sich vorstellt, lange, lange Jahre was zu verschenken und wie viel man verschenkt, dann ist das eben total schwierig. Also ich habe auch schon sehr alte Ärzte in meinen Seminaren gehabt, die tatsächlich dann auch ein bisschen traurig waren und sagten, das erfahre ich jetzt nach 30 Jahren. Und ich hatte eine Ärztin, die hat eigentlich den Beruf schon aufgegeben, kam zum Privatabrechnungskurs, macht jetzt noch Abrechnung für ihre Kinder, die die Praxis übernommen hatten. Und sie merkte eigentlich, dass sie ihr ganzes Berufsleben doch mehr als den einen oder anderen Euro hat liegen lassen, weil sie es einfach nicht wusste.
Und nochmal diesen halben Sitz, den du quasi zurückgegeben hast. Wie funktioniert das? Kann man das einfach machen? Also kann man auch den ganzen Sitz zurückgeben und sagen, ich mache jetzt privat? Kann man. Ja. Okay.
Also deinen Sitz kriegst du, man sagt ja immer, man kauft den Sitz. Nein, man kann keinen Sitz kaufen. Man kauft eine Praxis oder übernimmt eine Praxis. Und den Sitz, den beantragt man halt über die KV. Die spricht einem den dann zu. Und wenn man halt Argumente hat, dass man diese Praxis übernehmen kann, weil man vorher schon gearbeitet hat, oder in der Gemeinschaftspraxis, ist halt so, dass natürlich, wenn ich jetzt den Sitz abgeben würde und würde den an jemanden verkaufen wollen, kann nicht die KV mir irgendwen hier reinsetzen, den ich gar nicht haben will, sondern es muss ja im Team passen. Das heißt, Gemeinschaftspraxis kann man immer mitbestimmen. Und wenn ich jetzt sage, ich gebe den ab, ist er natürlich weg. Aber da in Bielefeld sowieso Sitze frei sind, könnte ich ihn auch immer wieder kriegen. Ich habe jetzt die Situation, dass ich den Sitz auch eben dann jetzt nachbesetzen kann in der Form, dass wir eben eine Kollegin, die aus dem Erziehungszeit wiederkommt, jetzt den halben Sitz dann
anstellen,
die angestellt war schon, die da weg war, und Aber wir waren mal früher 3 Sitze. Wir arbeiten jetzt sozusagen mit 2 Sitzen, beziehungsweise haben mit 1,5 Sitzen und jetzt wieder mit 2 Sitzen dann gearbeitet. Das kann man machen, wie man möchte. Wenn der Bezirk, in dem man tätig ist, gesperrt ist, dann ist es halt eben schwierig, weil man dann gucken muss, kriege ich einen freien Sitz.
Aber ja, und der Sonderbedarf, ne? Das versuchen die Kollegen bei uns in Kiel dann immer
einfach. Ja, aber letztendlich muss ich mich fragen, will ich denn den Sonderbedarf überhaupt haben und muss ich den Sonderbedarf haben? Oder weite ich halt einfach dann aus an Privattätigkeit, weil kann ich gar nicht viel mehr umsetzen. Es wäre eigentlich viel klüger zu sagen, okay, ich biete bestimmte Sachen jetzt einfach privat an und wenn ich das nicht mehr darf, dann weiche ich halt auf den Bereich aus.
Mhm. Ja, das ist super, ja.
Die Kinderärzte tun immer so, als wenn wir die Sicherstellung haben. Es wird immer auch so gesagt, ja, ihr Ärzte habt ja die Sicherstellung. Aber die Sicherstellung, den Sicherstellungsauftrag, das heißt, dass die Patienten alle versorgt werden, der liegt bei der KV. Also der Kassenärztlichen Vereinigung. Die müssen dafür sorgen, dass es genug Kinderärzte gibt. Können die gar nicht, weil die gar keinen Einfluss haben, wie viele Ärzte fertig ausgebildet aus den Kliniken sozusagen rauspurzeln. Mhm. Und eigentlich noch mehr den Sicherstellungsauftrag haben die Kassen. Denn die kriegen ja das, den Beitrag von den Versicherten. Und die haben aber sozusagen die KV'n beauftragt, das zu gewährleisten. Aber wenn die KV'n es nicht geregelt kriegen, dann hat der Patient letztendlich wieder bei der Kasse in Anspruch, dass er eben doch einen Kinderarzt oder Ähnliches kriegt. Und im schlimmsten Fall darf er sogar privat den in Anspruch nehmen und kriegt von der Kasse das komplette Geld erstattet. Leider ist es so, dass die Kassen sich dagegen wehren und das gar nicht gut finden und sich dann eben auch ziemlich stur stellen und kaum ein Patient das durchfechten kann.
Und du hast vorhin gesagt, diese ambulanten Zusatzversicherungen. Ich kenne das aus dem stationären Bereich jetzt. Ich habe meine Kinder auch irgendwie stationär privat zusatzversichert, schon irgendwie immer. Empfiehlst du den Eltern das? Sagst du denen auch, da ist es irgendwie ganz gut oder sollen die sich selber informieren?
Wir dürfen als Ärzte ja keine Produkte irgendwie vertreiben und zuweisen. Das gilt für die Orthopädietechniker, denen wir nicht sagen können, hol deine Einlagen oder geh sitzen dort und schon gar nicht für Versicherung oder Ähnliches. Ja, ich helfe den Eltern, indem ich sage, es gibt sowas. Mhm. Ich biete auch Einstiege, wo man sowas finden kann. Manche Krankenkassen bieten das auch, zum Beispiel bei der Knappschaft auf der Seite. Eine große Krankenkasse, die im Ruhrgebiet vor allen Dingen groß ist, auch in Ostdeutschland, im Saarland, also Bergbaugebiete, die bietet das auf ihrer Homepage sogar relativ offen an. Das findet man relativ gut. Wenn man zum Beispiel mal googelt, Knappschaft und Kostenerstattung, dann findet man da einen Einstieg, wo man hinkommt und eben manche Versicherungen bieten Zusatzversicherungen auch an. Und dann gibt es eben Privatversicherungen für Kinder, die eben nicht den typischen Dreiklang, der bisher war, das war nämlich Krankenhaus, also Chefarzt, Zweibettzimmer, Brille, und Zahnbehandlung oder Kieferorthopädie, das ist das Klassische, was die Eltern abschließen. Da beinhaltet man eben auch ambulante Behandlung, Kostenerstattung beim Arzt. Das wissen ganz viele zum Beispiel nicht. Ich kann bei der Krankenkasse mich einstufen lassen als Kostenerstattungspatient. Das heißt, ich gehe nicht mehr mit meiner Krankenpatientenkarte hin und kriege alles sozusagen umsonst, sondern ich kriege eine Rechnung wie ein Privatpatient. Ich bin praktisch Privatpatient. Gebe diese Rechnung dann bei meiner Krankenkasse ab, egal ob AOK, BKK oder was auch immer. Und kriege von der dann erstattet, was der normale Kassensatz gewesen wäre. Also nicht alles, sondern vermutlich in den meisten Fällen weniger. Mhm. Dann kann ich mich für das Restrisiko, also das heißt die Kosten, die darüber hinausgehen, bei einer privaten Krankenversicherung versichern. Das kostet für Kinder gar nicht so viel Geld. Das sind so 30 Euro, das sind die günstigsten, bis 50, 60 Euro, die sind die teureren. Und die zahlen dann in der Regel eben den kompletten Rest. Da muss man natürlich dann gucken, dass man sich beraten lässt, dass man eben keine Eigenbeteiligung oder andere Sachen da drin hat. Aber das gibt es eben. Und 30 Euro im Monat sind zwar für viele Eltern unbezahlbar, aber auch für ganz viele andere Eltern ganz, ganz wenig. Und dann kriege ich halt Privatpatient wieder Termine beim Augenarzt, Orthopäden und eben
NAT. Ja. Und genau, zum Beispiel, wenn jetzt, man könnte es ja machen, wenn man jetzt diese Vorsorgen hat. Ne? Es gibt ja welche, die sagen dann den Termin ab und den Termin, dann sind sie irgendwann verfristet. Stelle ich mir jetzt gerade so vor, dass man dann eben sagt, ja gut, okay, es gibt noch einen Termin, aber der ist dann eben privat zu finanzieren. Ne? Macht ihr so?
Ja, also wenn Leute total weit drüber sind, dass es einfach keinen Sinn mehr machen würde. Die rufen dann an, bei der U8 sind sie schon spät. Ja. Man hat ja eigentlich Zeit bis zum 4. Geburtstag. Bisschen drüber gibt es Toleranzzeit. Dann sagen die nochmal ab und dann sagen wir, jetzt gibt es aber keinen Termin, weil wenn wir jetzt noch 4 Monate warten, dann sind wir in einem Bereich, wo es einfach medizinisch auch keinen Sinn mehr macht. Wenn Sie also jetzt die Vorsorge haben wollen, dann bitte jetzt privat.
Naja, die haben ja auch eine Pflicht gegenüber dem Jugendamt dann, das nachzuweisen, ne?
Ja,
bei uns sind die ziemlich streng. Also die standen auch schon mal hier vor der Tür bei den Eltern.
Genau, aber das machen die hier nicht. Das ist relativ locker. Die schreiben dann Briefe.
Okay.
Leider nur, wir haben da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht eben. aber es ist eben so, dass die Eltern trotzdem ein bisschen die Sorge haben und manche wollen ja einfach die Vorsorge, das ist ja auch sinnvoll.
Genau, also höre ich jetzt so ein bisschen raus, man soll sich halt als Kinderarzt auch echt nicht veräppeln lassen und nicht immer, wir denken ja immer, wir müssen ethisch irgendwie allen gerecht werden und wir müssen jeden behandeln, sonst stirbt irgendwie gleich ein Kind oder man kann bei Kindern nicht sagen, nee, machen wir nicht, sondern es ist ja auch so ein bisschen unsere, naja, eigene Schuld, die wir uns da hineingeschaufelt haben, oder? Dass wir eben auch alles mit uns machen lassen und eben sagen, ja gut, okay, gucken wir das doch auch nochmal an und ja gut, arbeiten wir nochmal 2 Stunden länger und lesen nochmal nach, für halt umsonst irgendwo, oder? Also so.
Ich glaube, man muss eine Mischung handhaben. Also es ist nicht so, dass ich sozusagen der absolute geldgierige
Kinderarzt. Das wirkt auch nicht so.
Ja, ich habe jetzt gerade eben noch mit 2 Elternteilen und 2 Jugendamtsmitarbeitern über 1 Stunde gesprochen, weil es da eben sozusagen schwierige Konstellationen gab. Das ist völliger Irrsinn, wenn ich das betriebswirtschaftlich betrachte. Aber das ist eben sinnvoll. Und ich habe auch total gerne, und das ist auch ein Grund, warum ich nur einen halben Sitz zurückgegeben habe, weil ich ganz viele Kinder mit schwerwiegenden Behinderungen und Syndromen und sonstige Sachen betreue, die einfach unheimlich viel Arbeit machen. Aber es ist eigentlich der Grund, warum ich ja Arzt geworden bin, um sowas zu versorgen. Ja, und das mache ich total gerne. Und das wäre niemals mit Privatabrechnung bei den Familien machbar. Wirklich, die würden das nicht bezahlen. Und das wäre auch völlig neben der Spur. Aber was ich nicht ansehe, ist, dass ich eben jemand, der sich wunderbar das privat leisten könnte, seine Kinder irgendwie in die Kasse, in die gesetzliche Krankenkasse reingetrickst hat, selber privat versichert ist, aber die Kinder über den Teilzeitjob der Frau irgendwie versichern lässt, dann hier meint, er könnte auf AOK-Karte irgendwie die Flatrate an allen Serviceleistungen und sonstige Sachen genießen. Und das muss man eben dann gerade nicht. Also wenn es wirklich um ein Kind geht, dann ist mir das Geld egal, aber ich reiße nicht sozusagen die Verantwortung an mich für das, was eigentlich die Eltern oder die Politik oder die Kassen handhaben müssen. Und da kann man sich so abgrenzen. Das ist immer auch ein Spagat und natürlich nicht immer so, dass man sagen kann, in dem Fall ist es jetzt absolut richtig oder nicht richtig. Aber man muss eben nicht alles machen. Und in vielen Fällen muss man einfach die Eltern in die Pflicht nehmen und sagen, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Das ist was, was ihr finanzieren müsst und klären müsst und es kann nicht auf meine Kosten laufen. Wie eben bei den Veganern, was wir am Anfang gesagt hatten.
Genau.
Also wobei, da gibt's ja tatsächlich noch den anderen Punkt, finde ich. Das hatten wir am Anfang gehabt. Da würde ich tatsächlich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich tatsächlich dann als Praxisneuling auch dann in diese Abrechnung, glaube ich, von meinem Vorgänger richtig gut eingeführt bin. Der hat das echt toll gemacht, glaube ich. Also wir sind da gut davor. Was mich aber stutzig macht, wir haben Assistenten. Das heißt, meine Kollegin und ich gucken die ganzen Patienten am Ende des Tages alle durch, einmal inhaltlich, einmal der Abrechnung wegen. Und was man dann schon irgendwo ein bisschen frustrierend findet, also ich jetzt persönlich, ist, wenn die Mutter dann zum 4. Mal kommt im Quartal und wieder ihre Fragen hat, die Kinder ja teilweise auch krank sind, warum eigentlich die letzten Jahre oder auch die Kollegen von früher sich nie dafür eingesetzt haben, auch einfach mal jeden Patientenkontakt bezahlt zu bekommen. Also da stehe ich da und frage mich, das finde ich komisch. Das ist was, was ja im Prinzip auch unsere Arbeit nicht ganz abbildet. Na, dann gibt es natürlich den Steffen, der sagt, ach ja, dann, wenn die Mutter wieder anruft und kommen will, dann ist das vielleicht nicht notwendig, aber in einigen Fällen ist es ja notwendig. Also wenn ich überlege, wie viele chronisch kranke Patienten wir haben mit wirklich schwerwiegenden Erkrankungen, der eine Vater steht einmal in der Woche da, aber das Kind hat halt auch immer irgendwas. Wie siehst du das, beziehungsweise wie hast du da als Berufsanfänger drauf geguckt?
Das ist ein Punkt, wobei, als ich Berufsanfänger war, gab es tatsächlich für jeden Patientenkontakt noch Geld. Es gab damals einen EBM, der war 4-stellig, da gab es dann auch eine Versichertenpauschale am Anfang und dann gab es eine Ziffer, die weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, aber die brachte dann irgendwie so 1,23 Euro ein. Das war eigentlich fast noch erniedrigender. nicht 1,23 Euro, das war noch ja, doch 9 Euro war es, nee, es war so halt bin ich dann doch nicht. Nein, das war 1,23 Euro oder irgendwie so ein ganz lächerlicher Betrag, der dann eigentlich noch demütigender war. Dann lieber sozusagen zu sagen, das ist in der Pauschale drin, als irgendwie so ein Pille-Palle-Betrag. Dann gab es Gesprächsziffern, wie jetzt auch, die waren zwischenzeitlich weggefahren oder anders gestaffelt und ähnliches dabei. Aber es ist halt immer diese Pauschalierung und die Krankenkassen, die leben halt davon, dass wir eben in dieser Flatrate, die die Patienten haben, eben irgendwie klarkommen. Und das ist ein System, was einfach total schwierig zu schauen ist. Letztendlich ist es ja eine Flatrate, genau wie Leute das vom Handyvertrag oder sonst was haben. Die Krankenkassen zahlen einmal mit befreiender Wirkung einen Betrag und daraus wird dann alles gemacht, egal wie oft. Und das ist halt eben unbefriedigend, wenn man so Power-User hat.
Ja.
Ein gutes Wort.
Naja, oder die Infektsaison und es sind halt einfach viele Kinder krank, ja, und kommen halt dann ein, zwei, dreimal im Quartal und nicht nur einmal. Das ist ja eigentlich in jeder Praxis irgendwie so die Regel. Wenn man das irgendjemandem erzählt, schütteln sie immer alle mit dem Kopf und sagen, das kann ja gar nicht sein. Also das finde ich schon, ist schon schwierig, weil ich glaube, das hatten wir in irgendeinem Podcast mal, wenn der Handwerker hier mit seinem Auto auf die Einfahrt fährt, kriegt er schon mal eine Anfahrtspauschale von, ich glaube, 40 oder 50 Euro. Mhm. Und dafür hat er noch nichts getan. Also das
es
ist schon
Eltern, irgendwas. Es gibt Eltern, die stehen in der Praxis und sagen, ich bin ja auch ein guter Kunde bei Ihnen. Dann denke ich nur, ja. Oh Gott, wenn du wüsstest. Ja,
ja, ja, genau.
Und die denken dann, ich komme so oft dabei, also wenn ich zu meinem Bäcker gehe und kaufe jeden Tag einen Sack voll Brot, dann bin ich da guter Kunde und der findet mich toll und schenkt mir irgendwann auch mal ein Puddingteilchen dazu. Und bei uns ist es halt eben total anders. Wenn die Eltern einmal kommen im Quartal, möglichst mit einem Pickel am Pöter oder mit einem leichten Hüsterchen oder sonstigen Sachen, dann sind es gute Kunden. Weil das ist sozusagen am lukrativsten. Ich habe in 3 Minuten, wenn es gut läuft, die komplette Pauschale sozusagen verdient. Und das ist eben auch das, was Praxen manchmal machen. Es gibt Praxen, die eben völlig durchschleusen und alles sozusagen im Prinzip, was tiefergehend ist, wegweisen von sich. Und damit habe ich halt ein Konzept, was im Prinzip immer schneller dreht. Mhm. Das ist wirtschaftlich. Also wenn ich jetzt einen Ratschlag geben sollte, wenn man sagt, ich bin frei von jeder medizinischen Verantwortung, sonstigen Sachen, dann mach eine Praxis, mach nur Infekte, bestell die Leute einmal ein, hab dann keine Termine mehr, dass sie irgendwo anders hingehen, in Notfallambulanz oder sonst wo hingehen. Nimm jeden Patienten an, weil es ist egal, ob du überlastet bist. Je überlasteter du bist, desto seltener kannst du die Patienten sehen. Umso mehr Geld verdienst du, wenn du praktisch am Tag viel durchschleust. Das ist aber nicht, wofür man Medizin macht und wofür man Kinder- und Jugendarzt ist.
Ja.
Und genau diese Schleife wollte ich nicht mitgehen und deswegen eben der Ausstieg und zu sagen, okay, entschleunigen, vernünftige Medizin und da, wo sie bezahlbar ist, auch bezahlt kriegen.
Aber gibt es denn deiner Meinung nach auch noch einen anderen Weg, nämlich, dass man irgendwas mal daran ändern kann, über den Berufsverband, die Politik, keine Ahnung was?
Also, ja, wir haben jetzt
gut, wir kriegen halt jeden Patientenkontakt bezahlt, weil, wie du schon sagtest, in dem einen Jahr, wo wir die Infekte noch mit 5 Euro extra honoriert waren, ich meine, das war wenigstens 5 Euro extra. Also es hat sich bei uns schon zu Buche geschlagen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dieses System ist so kaputt und so verkorkst und so verhunzt, dass einfach wie so ein Altbau, der an dem immer noch mal irgendwas rangeschachtelt wird und da und dann wird noch da was rangeschraubt und hier noch was. Und irgendwann durchschaut keiner mehr, wie das ganze Ding funktioniert und wo man, wenn man irgendwas abreißt oder ranbaut, was dann passiert und dann kippt das ganze Ding zusammen. Und da sind wir, glaube ich. Also das heißt, ich halte das Ganze nicht für reformierbar und wo will man jetzt was ändern? Also wenn man jetzt mehr Geld reingibt, dann schreien die Kassen. Wenn man anderen was wegnimmt, schreien die. Wenn die Eltern sozusagen eingeschränkt würden von der Nutzung, schreien die und sagen, wir können doch jetzt nicht ohne Arzt auskommen. Oder wenn man sagt, wir machen jetzt wieder eine Praxisgebühr, jeder zahlt für jeden Arztbesuch 10 Euro. Dann schreien die Patienten und die Patientenschützer schreien, um Gottes Willen, wenn da jetzt einer dran stirbt, dass die Meningitis nicht gesehen wird, der stirbt jetzt auch, weil er keinen Termin kriegt oder so wenig Zeit hat, dass der Arzt gar keine Chance hat, es zu sehen. Also es ist völlig absurd, wo wir jetzt inzwischen sind. Und im Prinzip muss man jetzt sagen, die beste Chance ist, das System einmal komplett vor die Wand zu fahren.
Ja.
Da haben wir im Moment gerade einen genialen Gesundheitsminister, der das mit Kräften versucht. Er weiß, glaube ich, nicht, dass er es tut, aber er macht es gerade in ganz genialer Weise. Insofern liebe ich ihn dafür, dass er es wahrscheinlich beschleunigt. Und dann muss man gucken, dass man aus den Trümmern tatsächlich was Neues aufbaut. Und ein so ein Bereich könnte halt eben sein, dass wir auch in Privatabrechnungsbereiche reinkommen. Es gibt erste Städte, wo es keinen Kinderarzt mehr gibt. Also wenn man zum Beispiel mal guckt, in Hessen gibt es Limburg. Da sind 4 Kollegen, die die Versorgung aufrechterhalten. Und die gehen alle gerade in den Ruhestand und machen alle das Modell, wir machen jetzt privat weiter. Und die wissen eigentlich gar nicht, was ihnen gerade passiert.
Ja. Also finde ich gut. Also ich finde es nicht gut, dass es alles irgendwie den Bach runtergeht, aber dass du dich da so klar positionierst. Und ist auch ganz interessant, mein Mann, der ja totaler BWLer ist, der sagt ja Ähnliches. Also und ich weiß nicht, es gab so einen Beitrag in der ARD-Mediathek, der war sehr spannend. Da ging es auch einmal nicht um Hessen, aber da gab es, ich weiß den Ort nicht genau, aber in Süddeutschland auch einen Ort, kein Kinderarzt mehr. Und da waren eben auch einige, die nur noch privat behandeln. Ne? Und ich meine, das kommt dann irgendwann dahin. Und vielleicht kann man dann schauen, ob die sich nochmal irgendwelche anderen Versorgungsmöglichkeiten irgendwie ausdenken. Ein Bürgermeister dort wollte so eine Art MVZ schaffen für eine Teilzeit arbeitende Mutter, die eben einfach ihren Job macht, aber die Abrechnung muss sie sich nicht drum kümmern, IT muss sie sich nicht drum kümmern, sie kriegt halt ein gutes Gehalt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht genau, wie man das aufbaut, aber dass man eben sagt, gut, man macht wirklich den Job, den man gelernt hat
Und dann gibt es eben keiner, der da mit den Zahlen immer jongliert. Und wer am besten jongliert, kriegt das meiste Geld. Sondern alle kriegen irgendwie ein gutes Geld. Und man zentralisiert das. Also das denke ich manchmal. Also so würde ich auch voll arbeiten irgendwo, wenn ich wüsste, oder auch einen Sitz daneben, wenn ich wüsste, um den Kram muss ich mich nicht kümmern. Und es läuft aber gut. Also weil man einfach irgendwie 6 Jahre studiert hat und ja, irgendwie viel lernt, immer noch jeden Tag Fortbildung besucht, die man ja auch selber bezahlt, und dass das einfach angemessen honoriert wird. Weil wenn man Eltern mal fragt, auch Freunde, ob jetzt irgendwie gut verdient oder nicht, die sagen ja, das Wichtigste, ja, das ist unser Kind, ne? Aber abgebildet wird's halt gar nicht. Also da ist halt die Hüfte irgendwie bei der 90-jährigen Oma ja besser bezahlt als irgendwie eine wirklich eingehende Untersuchung und Beratung und so bei einem Kind. Und das ist, glaube ich, ja, vielleicht irgendwie ein Fehler momentan in der Gesellschaft, wo man vielleicht auch mal sagen muss, gut, so geht's halt nicht weiter. Ne?
Genau, die Eltern wissen es häufig aber auch gar nicht. Die denken, jetzt wird
Genau.
Wissen gar nicht, wie wenig bezahlt wird. Wenn jetzt mein Auto kaputt geht und ich fahre damit in die Werkstatt, dann sagen die mir, okay, es kostet jetzt 1.000 Euro oder 500 Euro oder 700 Euro und dann weiß ich, ich nehme das Geld jetzt in die Hand und dann reparieren die das und am Ende hat es hoffentlich funktioniert und es ist so. Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel Schulprobleme hat, ein ADHS hat, was auch immer hat, dann gibt es eben für mich als Arzt, wenn ich dann die Fallpauschale im Quartal noch kassieren kann, weil die noch keinen Effekt hat, sowas, eben irgendwas mit 45 Euro, mit allen Bausteinen, die da sozusagen drin sind. Dann kann ich pro Gespräch noch irgendwie 04230 heißt die Ziffer, 10-Minuten-Taktung, 14 Euro abrechnen, die es dafür gibt. Aber 14 Euro für 10 Minuten, das kann man auf die Stunde hochrechnen. Das ist kein Stundenlohn, mit dem ich eine ganze Praxis betreiben kann. Das geht. Ja? Autovergleich jetzt gerade wieder zurück. Meine Werkstatt berechnet auch die 14,50 Euro übrigens, aber eben für 5 Minuten. Dann ist ein Automonteur, der das berechnet, der da ins Auto. Und der Geselle und der Auszubildende, die haben die gleichen Arbeitswerte dabei. Also das ist völlig absurd, die Eltern wissen es gar nicht. Und natürlich wäre es total sinnvoll, bei einem Kind, das Schulschwierigkeiten hat, mal eben auch 300, 400, 500, 600 Euro in die Hand zu nehmen und zu sagen, das klären wir jetzt mal mit der entsprechenden Entwicklungsdiagnostik, mit dem Gespräch mit dem Lehrer, mit dem sonst was. Also alles, was eben notwendig ist. Aber Eltern haben gar kein Anrecht und gar keine Chance, das zu kriegen, weil die meisten Ärzte im Kassenbereich das gar nicht abrechnen dürften, wenn sie nur zu, weil sie eben nicht einfach sozusagen dieses und jenes beliebig dazu kassieren dürfen. Also kriegen die Eltern eben Flatrate-Medizin ganz schlecht vergütet und wissen gar nicht, dass einem eigentlich nicht das alles gemacht wird, was möglich wäre und notwendig wäre. Und ich glaube, da müssen wir Ärzte einfach auch ehrlich sein und sagen, wir bieten jetzt auch dieses an, weil wenn die Eltern merken, sie werden da ja nicht ausreichend versorgt, es wird nicht ausreichend zugehört, dann gehen sie eben manchmal auch zu obskuren Beratern, ob das dann irgendwelche Heilpraktiker sind, irgendwelche sonstigen Beratungsstellen, die eben das nicht wissen, komische Ernährungsberater, die eben irgendwelche Mineralstoffmedizin und ich weiß nicht, was alles empfehlen, um dann eben das ADHS im Griff zu kriegen. Aber es ist eben einfach in der normalen Kassenmedizin häufig nicht darstellbar.
Ja, genau, und wenn man die halt weiter schickt, gibt es keinen Termin. Also das ist ja auch dann noch so frustran irgendwie, ne? Also wenn man weiß, man könnte da schon viel machen. Genau. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Also wir reden jetzt schon fast 50 Minuten. Und ich hätte vielleicht noch eine kurze Frage, die jetzt gar nicht so dazu passt, aber rein Interesse halber, wie macht ihr das mit der neuen RSV-Impfung? Oder gibt es da schon irgendwelche Ideen zu? Also es ist ja, es gibt ja diese Beyfortus-Impfung, wir werden von vielen Eltern gefragt. Die Impfung ist, glaube ich, von über 1.000 Euro jetzt auf 450.
Ja, 450. Im Moment soll es 450 kosten, ja.
Ich glaube 550, wenn ich richtig weiß, aber ich bin jetzt auch nicht gerade.
Ja, unsere Apotheke hat uns 453 jetzt gesagt, tatsächlich.
Das kann auch nochmal angepasst worden sein. Es ist jedenfalls richtig viel Geld, was in die Hand genommen wird. Und unser genialer Gesundheitsminister hat gefunden, beziehungsweise sein Ministerium, dass wir das einfach mal eben umsonst mitmachen sollten. Also Verantwortung und Ähnlichem dafür. Mit dem Risiko, dass Eltern am 2., 3. Lebenstag zu uns kommen, die gar nicht wissen, wie das Kind versichert ist. Aber wir sollen ein Rezept schreiben für ein Medikament, was 450 Euro kostet. Und wir haben bisher immer schon dieses Problem gehabt, dass ganz junge Kinder eben eine Versicherung haben, von der wir gar nicht wissen, ob sie es nachher bleibt. Und dann kriegen wir einen Regress und müssen das Geld, was wir verdient haben, zurückbezahlen, weil der Name des Kindes sich in der Schreibweise geändert hat, weil der Vater doch nicht das Kind versichert hat, sondern die Mutter und Ähnliches. Und jetzt gehen wir auch noch in ein Risiko und schreiben sozusagen einen Scheck aus mit so einem Rezept für ein Medikament, was um die 500 Euro kostet. Mit der Haftung, dass wir es nachher haben. völlig absurd. Der Apotheker verdient sein Geld, der kriegt für das Herausgeben der Packung, ja meist nicht an die Eltern, sondern an uns, eben 15 bis 19 Euro, irgendwie, ich glaube 19 sind es.
Ja, und 18
wir sollten sonst mitmachen. Das heißt, das wird noch nicht funktionieren. Aber zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier sprechen, ist eben überhaupt noch nichts klar. Die Regelungen sollen veröffentlicht werden in den nächsten Tagen. Und wenn es soweit ist, dann wird ganz sicher der Berufsverband, der Honorarausschuss, wo ich eben auch mitwirke, eine Empfehlung geben, wie damit umzugehen ist und was die Empfehlung wäre. Und dann wäre es halt auch total schön, wenn ganz viele Kinder- und Jugendärzte nicht einfach nur sagen, Hauptsache die Kinder sind geschützt und kommen heil durch den Winter, sondern eben auch sagen, okay, das ist eine richtig wertvolle Arbeit, die wir da tun. Und der Wert muss auch irgendwo vergütet und bezahlt werden.
Ja.
Und wir haben im Moment das Problem, zum Beispiel bei den Meningokokken B, die haben wir eben auch schon angesprochen, auch eine Leistung, wo es eben noch nicht klar ist, wie es dann nachher abgerechnet wird, dass eben doch viele Ärzte sagen, ja, dann mache ich es lieber mit, bevor ein Kind ungeimpft an Meningokokken verstirbt. Und das macht halt uns als Berufsverband auch die Position, das Verhandeln total schwer. Die Macht des Berufsverbands sind nicht irgendwelche Funktionäre oder Funktionsträger, die irgendwas umsetzen können, sondern das funktioniert nur, wenn wir sozusagen in die Schlacht ziehen wollen. Ich bleibe jetzt mal beim militärischen Slang.
Ja.
Wir auch sozusagen eine Truppe hinter uns haben, die auf die Verlass ist und die mitspielt. Und der Trainer gewinnt halt eben das Spiel nicht, sondern er braucht dann eben auch die Leute, die auf dem Feld es umsetzen. Und das ist eben das Entscheidende dabei. Und das wird auch das Entscheidende bei Fortus sein. Das ist total gut, dass wir jetzt so kleine Kinder schützen können, auch damit die Krankenhäuser entlasten, die ja auch immer kurz hinter dem Kollaps sind. Und nur so, wie es gedacht ist, geht's nicht. Und da muss man auch zu sagen, ich habe am Wochenende noch mit einem Kollegen gesprochen, der ganz, ganz tief in dieser Impfmaterie drin steckt. Und er sagte auch, wir haben das alles vor 18 Monaten der Politik gesagt, bereitet euch darauf vor, der Tag wird kommen, an dem das Empfehlung wird und dann brauchen wir ein Konzept.
Ja.
Ja, und jetzt sitzen wir da, wir haben noch ungefähr 2 Wochen, bis es soweit ist, dass wir die Kinder schützen können und sollten. Ja. Und von der Politik gibt es kein Konzept, von den Kassen gibt es keine Aussage zur Vergütung, es gibt keine Idee, wie wir es in Praxen abwickeln können und wir sollen das jetzt wuppen, einfach mal so. Die Krankenhäuser, die es eigentlich auch machen sollten im Winter, sind oftmals überhaupt nicht in der Lage und zumal auch sie keine Vergütung kriegen für das Medikament. Und das ist einfach genau das, wie Berufspolitik jetzt sozusagen umgesetzt werden muss, dass wir dann einfach sagen, nee, dann auch nicht wir.
Ja, super. Aber das ist ja gut, dass du das nochmal sagst, weil das ist ein großes Thema bei uns auch. Und ich sehe das genauso wie du. Haben wir auch in der Praxis, würden wir es auch so machen. Und dann nehme ich diese Worte mal total gerne mit, weil wir haben nämlich nächste Woche wieder Qualitätssiegel bei uns in Kiel, wo immer erstmal ein Vortrag gehalten wird und dann der BVKJ sich nochmal trifft. Und dann ist das ja nochmal super, dass man das mit allen Kollegen bespricht, weil in so einer kleinen Stadt ist es natürlich immer toll, wenn alle sich einig sind, muss man sagen.
Ja, das hilft unheimlich. Ja. Und dann grüßt die Kieler auch schön von mir, wie gesagt,
das mache ich.
Ein paar, die in der Niederlassung sind, mit denen
habe ich, wahrscheinlich, oder?
Habe ich in Kiel früher auch noch zusammengearbeitet und habe da lange in der Uniklinik sozusagen auch meine Dienste mit denen geschoben und ich weiß, dass ein paar niedergelassen sind und ja, gucken wir mal, was daraus wird und wir werden bei Fortus sozusagen sicher publizieren. An die, die jetzt kinderärztlich zuhören, es gibt eine App vom Berufsverband, bvkj.direkt, die kann man im Google Store und im App Store einfach auch finden. Und wenn man sich die runterlädt, dann kriegt man auch tatsächlich ganz tagesaktuell, wenn solche Sachen sind, das mit, weil Kinder- und Jugendarzt, unsere Zeitschrift hat ja ein bisschen Vorlauf und auch andere Medien haben manchmal ein bisschen Vorlauf. Das heißt, wir versuchen schon, die Kollegen zu erreichen, aber wir erreichen auch auf diesem Wege noch zu wenig. Und ich glaube, wenn wir so stark sind, dass wir die Praxen einfach rüber retten können, dann haben die Eltern auch eine Versorgung in Zukunft, denn derjenige, der jetzt einfach alles umsonst macht, weil er sich leisten kann noch als älterer Kollege, der muss eben dran denken, dass dann eben die jüngeren Nachfolger kommen, die die Praxis kaufen sollen, die Geld in die Hand nehmen sollen und die davon noch 30 Jahre, 40 Jahre, je nachdem, wie lange man das macht, leben sollen und müssen. Und wenn die keine verlässlichen Grundlage haben, dann wird es eben total schwierig, auch Nachfolger zu finden.
Ja, und es gibt auch tatsächlich, finde ich, vom Berufsverband auch eine tolle Elterninfo über RSV, das hatte ich schon vor einigen Wochen ausgedruckt, was sie jetzt von mir immer in die Hand bekommen. Nochmal als Tipp, fand ich auch super, ja.
Also, das zum Berufsverband jetzt nochmal toll, dass wir jetzt beim Lob sind, schon sozusagen nach der ersten Folge. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu erzählen, auch zu dem Thema und eben auch der Aufruf, gerade für die jüngeren Kollegen, die vielleicht aus Kliniken zuhören. Der Berufsverband ist eben anders als die Wissenschaftliche Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, tatsächlich auch Vertreter der Kinder- und Jugendärzte. Und ich glaube, wir haben auch gerade für die Jüngeren was zu bieten. Und gemeinsam sind wir stark. Und von der Seite auch da der Aufruf, guckt euch den Laden an. Und ihr braucht nicht alles zu jedem Zeitpunkt. Aber ich glaube, je mehr da mitmachen und je mehr aktiv sind und sich einsetzen, umso mehr kann man auch bewegen, damit es eben für die Kinder letztendlich doch besser wird.
Ja, super. Ich weiß nicht, doch, mein Mikro geht jetzt wieder. Richtig super Abschlussworte, finde ich. Hat total auch Spaß gemacht und hat, ja, wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt. Und ja, ich bedanke mich. Die Aufzeichnung wurde jetzt auch nach der Praxis hier noch gemacht und ich freue mich wirklich irgendwie so über deine klaren Worte auch mal. Und ja, fand das ein sehr interessantes Thema und vielleicht trifft man sich auch nochmal wieder oder hört sich nochmal wieder und guckt dann, was so geworden ist aus Impfung, IG-Leistung, privatärztlicher Tätigkeit. Ja, mich hat es auf jeden Fall super ja, bereichert auch und war ein tolles Gespräch. Ja, und viele Grüße dann nach Bielefeld und genau, wahrscheinlich ja. Bis zum nächsten Mal irgendwann.
Genau, ja, gibt es, glaube ich, noch. Da gibt es noch ein paar Sachen, die man auch mal besprechen kann. Und irgendwann im Verlauf sicher noch mal gerne.
Ja, von mir auch herzlichen Dank. Das war wirklich sehr informativ. Und ich habe auch gerade gedacht, vielleicht gibt es ja noch mal einen Podcast zum Berufsverband und zu den Sachen, die Herr Lauterbach sich vielleicht dann noch in der Zukunft ausdenkt. Vielen, vielen Dank. Und ich werde die Grüße ausrichten nächste Woche.
Und vielleicht schicken wir Herrn Lauterbach einfach einen Link von dem Podcast.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich mache sowas.
Vielen Dank, Markus. Schönen Feierabend dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter und wir freuen uns über euer Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im Forum gesundheitszone.info. Bis nächste Woche.